Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem.
Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk, ein Funkausfall und andere spannende Vorfälle aus der Sicht eines Fluglotsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fliegermagazins Safety Talks, dem Podcast, in dem zumindest in der Regel Pilotinnen und Piloten von besonderen Vorkommnissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Ich bin Martin Schenkemeier und in der heutigen Folge spreche ich mit Hans. Er ist Fluglotse in Bern und hat vor kurzem einem Flugzeug nach einem Funkausfall mit aus der Bredouille geholfen. Wie er als Fluglotse mit diesem und anderen Zwischenfällen umgeht, das wird er uns heute erzählen. Wenn dir auch was Außergewöhnliches beim Fliegen widerfahren ist, über das du gerne mit mir sprechen möchtest, dann schick uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Ich freue mich auf deine Nachricht und würde mich noch mehr freuen, bald hier mit dir darüber sprechen zu dürfen.
Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue PowerFLAM Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie. Egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue PowerFLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com.
Ja, doch nun zu meinem heutigen Gast. Hallo Hans, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Martin, danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Talk.
Ja, Hans, du arbeitest bei Skyguide, der Schweizer Flugsicherung. Erzähl uns ein bisschen von dir. Seit wann bist du Fluglotse? Was hat dich dazu motiviert und wo bist du tätig?
Ich wurde eigentlich schon als kleines Kind mit dem Fliegervirus infiziert. Das heißt, dass eigentlich ich zusammen mit meinen Brüdern schon von Kindheit an eine Faszination für die ganze Fliegerei hatte. Berufstechnisch habe ich mich aber nie in diese Richtung orientiert. Ich habe zuerst andere Berufe erlernt. Und mit dem Alter von 20 Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, ob es vielleicht doch möglich wäre, beruflich eine Karriere zu starten in der Fliegerei. Da war natürlich zuerst der Pilotenberuf im Vordergrund. Aber als ich mich da ein bisschen schlau gemacht habe, habe ich gesehen, dass es noch andere Berufe in der Fliegerei gibt. So kam ich dann auf Fluglotse und habe mir dann gedacht, ich fange mal auf Fluglotse an, kann dann später immer noch Pilot werden und bin schlussendlich trotzdem bei der Flugsicherung hängen geblieben und feiere in 2 Tagen mein 30-jähriges Jubiläum bei Skyguide als Fluglotse.
Okay, das ist eine lange Zeit, 30 Jahre. Und wo bist oder wo warst du überall tätig als Fluglotse? Also es gibt ja Tower, Center-Lotsen, wie auch immer. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, wo du da gearbeitet hast.
Das ist korrekt. Wenn man einfach nur zum ersten Mal vom Beruf Fluglotsen hört, als erstes kommt einem in den Sinn, dass einfach der Mensch im Tower sitzt und mit den Piloten spricht. Und wenn man ein bisschen tiefer da hinein sieht, merkt man auch oder erfährt man auch, dass es sehr viele andere Positionen gibt als Lotse. Die klassischen Lotsenpositionen sind Tower-Lotse, der wirklich im Tower sitzt und Fenster raussieht, der Approach-Lotse, der Eifahrflüge von und nach den Luftstraßen kontrolliert und der Area-Control-Lotse, Bezirksleitstellen-Lotse, welche die ganzen Überflüge kontrolliert. In meinem Fall habe ich mich von Anfang an als Tower-Lotse entschieden und habe dann am Ende der Ausbildung eine Arbeitsstelle gekriegt auf dem Regionalflughafen Bern-Belp. Auch das eher ein kleinerer Platz und die meisten meiner Kollegen wollten es eigentlich sofort nach Genf oder Zürich, wo die großen Flieger sind, aber auf irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich mich immer mehr für die Kleinfliegerei oder mittelgroße Fliegerei interessiert und bin in Bern hängen geblieben.
Also ich kann das insofern gut verstehen, dass ich Bern eine wunderschöne Stadt finde und auch den Airport wunderschön finde. Also
das kommt dann noch
für dich dazu. Kommt noch dazu, genau. Okay, also du bist Tower-Lotse in Bern. Braucht man als Lotse eigentlich auch eine bestimmte Lizenz und Berechtigung für den jeweiligen Arbeitsort oder kann man da universell eingesetzt werden?
Nein, es ist vergleichbar in der Fliegerei, dass wir eben auch sogenannte Ratings und Endorsements haben. Die Ratings sind, wie eingangs erwähnt, die Tower Approach oder ACC-Ratings. Die Endorsements sind dann noch zusätzlich die Berechtigung, ob man diese Arbeit mit Hilfe von Radar oder ohne Radar ausführt. Und dann noch Unit Endorsement, das heißt arbeitsplatzspezifische Berechtigung. In meinem Fall habe ich jetzt die Berechtigung als Tower-Lotse, als Approach-Lotse zu arbeiten, mithilfe von Radar, bezogen auf die Unit Bern-Belp. wenn ich jetzt die Möglichkeit wahrnehmen möchte, an einem anderen Ort zu arbeiten, dann kann ich das wiederum auch als Tower-Lotse machen, muss aber die ortsspezifischen Gegebenheiten auch noch lernen und eine entsprechende Umschulung machen.
Okay, also man braucht für den jeweiligen Arbeitsbereich eine eigene Berechtigung, eine eigene Schulung sozusagen. Ist ja wie beim Piloten auch, der eine Musterberechtigung für ein bestimmtes Flugzeugmuster haben, wenn es eine gewisse Komplexität hat.
Das ist korrekt, das ist sehr vergleichbar.
Wo wir da gerade schon sind, müsst ihr euch als Lotsen eigentlich auch so Checkrides unterziehen, wie wir das als Piloten auch machen müssen? Wir werden ja regelmäßig überprüft von einem Prüfer oder Linechecker, wie auch immer, der guckt, ob wir das noch richtig können.
Genau, das ist bei uns vergleichbar. Wir müssen Competence-Checks machen und das sind einerseits schriftliche Prüfungen zu einem spezifischen Thema, aber auch Live-Prüfungen, sei es am Simulator oder am Sektor, wo wir von einem Assessor überprüft werden, der dann unsere Kompetenz dann abnimmt oder bescheinigt, dass wir für diese Arbeit weiterhin kompetent sind. Zusätzlich zu den anderen Auflagen, die wir haben, wie den Medical Check oder auch die Sprachprüfung, die Language Proficiency.
Ah, okay, also das ist auch analog zu den Anforderungen bei Piloten. Ihr braucht sowohl ein Medical als auch einen Language Proficiency Check.
Das ist korrekt.
Ah, interessant, gut. Ja, so viel erstmal grundsätzlich zu deiner Fluglotsentätigkeit. Da haben wir da schon mal einen Einblick. Wie sieht es bei dir fliegerisch aus? Fliegst du privat oder bist du da nicht aktiv?
Ich hatte anfangs meiner Ausbildung die Möglichkeit genutzt, auch gleich Flugstunden zu nehmen. Und ich habe die Privatpilotenausbildung absolviert. Hatte dann aber keine Zeit mehr, diesem Hobby nachzugehen, weil andere Hobbys aus der Fliegerei mich angefangen haben zu interessieren. Ich habe angefangen mit Fallschirmspringen. Und auch dafür hatte ich dann irgendwann keine Zeit mehr, weil eben Familie und Haus und Garten dazu kam. Und jetzt, wo ich wieder die Zeit hätte, habe ich mich entschieden, nicht wieder anzufangen. Ich habe genug Freunde und Kollegen, die fliegen. Ich darf da ab und zu mitgehen und das reicht eigentlich, um sich an die alten Zeiten zu erinnern.
Verstehe, aber du hast immerhin ja dann schon vielfältige Einblicke in die Fliegerei ja gewonnen, indem du selber am Steuer saßt, die Ausbildung abgeschlossen hast und noch Fallschirmspringer warst.
Ja.
Das ist ja sicher hilfreich für den Job, oder? Kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall, ganz bestimmt, ja.
Kommen wir jetzt zu einem konkreten Vorfall, den ich eben in der Einleitung schon erwähnt habe. Und zwar hatte vor kurzem eine Maschine im Schweizer Luftraum Probleme mit der Elektrik, was auch einen Funkausfall nach sich gezogen hat. Erzähl uns doch mal bitte, was da passiert ist und welche Rolle die Flugsicherung und du im Speziellen dabei gespielt hast.
Genau, das war ein Fall, der inzwischen ein halbes Jahr her ist, von einem IFR-Flug, der gestartet ist auf dem Regionalflugplatz in Grenchen. Das war also nicht auf dem Platz, wo ich selber als Lotse, Tauglotse tätig war, sondern wir machen von uns aus in Bern auch die Approach-Kontrolle von IFR-Flügen von benachbarten Flugplätzen. Es handelte sich dabei um eine Queen Air, eine Beech 65, also die kleine Version einer King Air, die IFR gestartet ist und der anfängliche Ablauf des Fluges war ganz normal, wie es sich eigentlich für jeden anderen Flug auch anfühlt. Die Wettersituation war eigentlich gute Wetterbedingungen, Sichtflugwetterbedingungen. Der IFR-Flug hatte aber auf dem Weg nach Genf, wo er eigentlich landen wollte, einige Gewitterzellen auf der Route. Als das Flugzeug eigentlich dran war, meine Zuständigkeitszone zu verlassen, habe ich den Funkwechsel, den Frequenzwechsel angeordnet. Und da kam eigentlich die Antwort noch ganz normal, dass er jetzt auf die Bezirksleitstelle Genf wechseln würde. Ein paar Minuten später kam das Telefon von der Genfer Flugsicherungsstelle mit der Nachfrage, ob das Flugzeug eben noch bei mir wäre, weil bei ihnen hätte er nie aufgerufen. Ich habe sie dann informiert, dass eigentlich aus meiner Sicht alles Standard verlief und sich der Pilot ordnungsgemäß abgemeldet hatte. Wir haben dann weiterhin probiert, mit dem Piloten in Kontakt zu treten, auf beiden Seiten, sowohl auf den Standardfrequenzen wie auch den Notfallfrequenzen. Es kam aber nirgends eine Antwort. Das Flugzeug war immer noch auf dem Radar sichtbar und es bewegte sich immer noch Richtung Genf auf seiner vorgesehenen Route. Der Pilot in diesem Flugzeug konnte dann teilweise auf der Notfallfrequenz die Probleme schildern. Er hat davon erzählt, dass er elektrische Probleme hätte und dass er beabsichtige, den Flug bei Sichtflugwetterbedingungen fortzuführen. Das war aber die letzte Kommunikation, die wir auf der Notfallfrequenz gehört haben. Kurz darauf ist das Flugzeug ebenfalls vom Radar verschwunden. Das war dann der Moment, wo man sich bewusst wurde, oha, da ist wahrscheinlich mehr im Busch als einfach nur ein Funkproblem. Ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, was macht der Pilot in dieser Situation, wo er eigentlich nach Genf fliegen will, Gewitter im Weg, Funkprobleme, keine Möglichkeit, die Absichten klar zu machen der Flugsicherung. Und ich habe mich probiert, in seine Lage zu versetzen und ich habe gemerkt, das ist ziemlich sicher ungemütlich für ihn. Ich habe dann, obwohl das Flugzeug ja eigentlich nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich ist, angefangen, weitere Informationen einzuholen und weitere Koordinationen zu tätigen. Zum Beispiel habe ich den Kontakt gesucht mit der militärischen Flugsicherung, die ja weitere Möglichkeit hat, Flugzeuge zu orten, die über anderes Ortungsmaterial verfügt und vielleicht können Sie noch erkennen, wo sich das Flugzeug befindet. Die militärische Flugsicherung war dann sehr hilfreich. Die konnten mich dann informieren, dass das Flugzeug immer noch in der Luft umherfliegt, in Kreisen, abgewichen von der Route, aber sich in Richtung des Fliegerhorsts in des Militärflugplatz Payen bewegt. Trotzdem war es auch der militärischen Flugsicherung nicht möglich, mit dem Piloten in Kontakt zu treten. Ich kam dann auf die Idee, dass man mit Hilfe der Flugplandaten, die der Pilot aufgegeben hat, ja auch noch die Telefonnummer auf dem Flugplan ausfindig machen könnte. Und vielleicht hat der Pilot genau das Handy oder dieses Mobilfunkgerät bei sich im Cockpit. Und ich habe mir gesagt, ein Versuch wert, könnte man ja mal probieren.
Und das ist smart.
Und ich habe diese Telefonnummer gewählt, es hat geklingelt, aber niemand ging ran. Ich habe ja gedacht, ja, war ja ein Versuch wert, ich informiere mal meine Kollegen in Genf und bei der militärischen Flugsicherung, dass ich das probiert habe, aber dass das nicht erfolgreich war. Und ich wollte eigentlich den Fall schon in Gedanken ablegen, mit der Überlegung, dass es eigentlich ja nicht mehr meine Zuständigkeit ist. Und trotzdem hat mich irgendeine innere Stimme dazu bewogen, noch einmal diese Nummer zu wählen. Ich habe nochmal angerufen auf diese Mobilfunknummer und jemand nahm das Telefon ab, sagte Hello. Und ich habe mich gemeldet, ich bin von der Flugsicherung auf Englisch und ich vermute, dass Sie der Pilot von diesem erwähnten Flugzeug sind. Und seine einzige Antwort war, help me.
Okay.
Und dann habe ich ihm zugehört und habe ihn gebeten, seine Situation zu schildern. Und er hat gesagt, er sei allein unterwegs, IFR mit dieser Queen Air. Er habe ein komplett schwarzes Cockpit, keine elektronische Bordinstrumente mehr, kein Funk, kein Transponder, keine Navigation, kein Display, er sei in Sichtflugwetterbedingungen und er habe vom Treibstoff her eigentlich kein Problem, aber er habe keine Sicherheit, ob er das Fahrwerk ausfahren kann, weil die Grünanzeige der verriegelten Fahrwerke ebenfalls nicht leuchten. Mhm. Er sei auch nicht ortskundig, er sehe aber den Militärflugplatz Payen in der Nähe und er beabsichtige dort zu landen. Ich habe all diese Informationen entgegengenommen und habe ihm eigentlich versichert oder habe mich mit ihm eigentlich abgesprochen, dass sein Vorgehen sinnvoll ist, aber dass ich ihm nicht helfen kann, weil ich bin nicht dort zu Hause. Ich habe meinen Arbeitsplatz an einem anderen Ort. Und ich musste dann mit ihm abmachen, mit dem Piloten, dass ich jetzt die Mobilfunkverbindung unterbrechen werde, aber dass ich die Information weiterleite und ebenfalls seine Mobilnummer an den Fluglotsen auf dem Militärflugplatz Payen weiterleite und dass er dort mit ihm in Kontakt treten werde. das war dann im Einverständnis mit dem Pilot das weitere Vorgehen. Und so habe ich dann das Telefongespräch beendet, sofort mit Payen Kontakt aufgenommen. Die Fluglotsen dort, die waren in dem Moment eigentlich ja nicht tätig. Das heißt, der Militärflugplatz Payen war zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr im Flugbetrieb. Es war ja eigentlich ein Abend, die Tageszeit war abends circa 8 Uhr. Und das Personal vom Militärflugplatz Payen war eigentlich nur noch auf Bereitschaft.
Okay.
Trotzdem wurden sie schon bereits vorinformiert von der Bezirksleitstelle, dass sich möglicherweise ein Flugzeug in einer Notlage entscheidet, bei ihnen zu landen. Und so haben sie dann die Informationen von mir bekommen, was das Problem des Piloten war, was seine Absicht war. Und ich habe die Mobilfunknummer weitergeleitet an die Lotsen in Payen, die dann wiederum mit dem Piloten in Kontakt getreten sind, die Anweisungen weitergegeben haben, dass der Anflug auf Payen erfolgen soll und dass er mehrere Low-Passes, also mehrere Vorbeiflüge dort durchführen soll, um das Fahrwerk zu inspizieren. Der Pilot hat das dann so gemacht, hat die Anflüge durchgeführt und konnte noch, bevor dass die Nacht hereinbricht, das Fahrwerk vom Boden her überprüfen lassen. Das sah gut aus und so hat sich der Pilot dann entschieden, in Payen zu landen, mit den Notfalldiensten bereit, und die Landung konnte noch vor Einbruch der Nacht, noch vor Aufzug der drohenden Gewitter erfolgreich durchgeführt werden und zur Erleichterung von uns allen ohne Probleme, ohne Schaden, ohne Verletzungen.
Wow, also da war ja jetzt unglaublich viel drin, muss ich sagen. Tolle Geschichte, das mal vorweg. Aber ich habe jetzt ein paar Fragen habe ich dazu noch. Und zwar als allererstes, du hast ja vorhin geschildert, dass das Flugzeug zunächst mal nicht mehr reagiert hat auf den Frequenzwechsel, dann aber auf dem Radarschirm auch verschwunden ist. Da wusstet ihr ja schon, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es Probleme mit der Elektrik gibt. Trotzdem, was denkt man als Fluglotse in dem Moment, wenn ein Flugzeug von einem Radarschirm verschwindet?
Das Flugzeug vom Radarschirm verschwinden zu sehen, ist natürlich schon etwas, das sofort einen erhöhten Puls auslöst, weil man ja leider immer vom Schlimmsten ausgehen muss, dass vielleicht sogar ein Absturz erfolgt ist. Man hofft aber immer noch, dass es sich lediglich um ein Transponderproblem handelt. Also ergreift man alle möglichen Maßnahmen, um sicherzustellen, ob man nicht doch noch mit dem Piloten in Kontakt treten könnte und nicht doch noch irgendwelche Hilfestellung leisten könnte. Es existieren dazu Checklisten, die wir zur Verfügung haben. Es gibt aber auch Memory Items, also Dinge, die man einfach aus der Erinnerung abruft. Was könnte ich machen, um den Piloten in dieser Situation doch noch zu helfen?
Gehört dem Piloten anrufen auch dazu?
Das wird in der Checklist als einer der Last Resort, als mögliche Maßnahme auch noch erwähnt, so als Idee. Das könnte man auch noch probieren, ist aber nicht als erster Punkt aufgelistet.
Okay, alles klar, weil ich muss sagen, also die Idee finde ich genial. Gut, ich bin kein Fluglotse, ich wäre wahrscheinlich erstmal nicht drauf gekommen. Aber da muss ich auch mal als Pilot, der ich bin, sagen, großes Kompliment. Also das wünscht man sich ja in dem Moment, dass jemand bei der Flugsicherung da so mitdenkt und diese Handynummer wählt, was ja dann auch zum Erfolg geführt hat. Also das finde ich schon, ja, große Klasse.
Das kommt vielleicht auch aus der Erfahrung, dass es in umgekehrter Richtung schon mehr als einmal vorgekommen ist. Ich hatte auch schon mehrmals die Erfahrung, dass wir Fahrpiloten, die unterwegs waren und dann einen Funkausfall hatten, dass die als einzige Möglichkeit noch ihr Mobilfunk hatten, ihr Mobiltelefon bei sich hatten. Und die haben auch schon zu dieser Maßnahme gegriffen, haben den Flughafen Bern angerufen. Man kann nicht direkt in den Tower anrufen, aber im Flughafen. Und haben dort in der Telefonzentrale erwähnt, sie hätten gerne Verbindung in Turm, weil sie keine Funkverbindung mehr herstellen können. Mhm. Und so habe ich auch schon Telefonate entgegengenommen von Piloten in der Luft mit ihrem VFR-Flug und die sich dann über den Mobilfunk gemeldet haben, ich kann nicht mehr funken. Und da ist auch schon eine Situation entstanden, dass sich VFR-Piloten über den Telefonkanal, über Telefonverbindung die Anweisungen zum Einflug in die Platzrunde und die Freigabe zur Landung per Telefon erteilt habe.
Ja, das ist also direkt schon mal ein Learning, denke ich, was man aus der Folge mitnehmen kann, dass man nicht nur als Fluglotse, sondern auch als Pilot im Notfall durchaus mal zum Handy greifen kann, wenn man entsprechende Nummern parat hat.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr gut. Und dann hast du erwähnt, dass es ja unglaublich viel Koordination scheinbar gab zwischen dir, der Bezirkskontrollstelle Genf, aber auch dem Militär und dann wieder mit dem Flugplatz in Payerne. Wie funktioniert das? Also ich finde das immer total faszinierend, dass Fluglotsen, die ja am Funk sehr viel funken müssen, sehr konzentriert sein müssen, nebenbei solche Dinge noch koordinieren können. Wie läuft das technisch ab? Das geht über Telefon, hast du, glaube ich, gesagt, oder?
Das ist korrekt, genau. Sämtliche Koordination finden in diesem Fall per Telefonverbindungen statt. Und die Telefonkoordination ist ja eigentlich Daily Business. Das sind wir uns gewohnt, diese Koordination per Telefon eigentlich sehr schnell, effizient, prägnant durchzuführen. Das bedeutet, auch wenn sich das nach sehr viel Telefongesprächen anhört, können solche Informationen in ziemlich kurzer Zeit weiter verbreitet oder weitergeleitet werden. Es gibt Standardkoordination per Telefon, wie eine Routenänderung, eine Höhenänderung, und das ist innerhalb von ein paar Sekunden erledigt, wenn man standardisierte Koordination am Telefon verwendet. In einem solchen Fall, wie eben geschildert, wo es sich um eine Abweichung der Routine handelt, braucht es schon ein paar längere erklärende Sätze. Trotzdem weiß ich, dass auf der Gegenseite jemand zuhört, der Verständnis hat für diese Situation und der sich bewusst ist, was jetzt genau die Elemente sind, die wir jetzt hier besprechen.
Ja, also du sagst, das funktioniert nur mit präziser Kommunikation, mit einer gewissen Phraseologie, die aber alle beherrschen, und dadurch gibt es eine effiziente Kommunikation, ja.
Korrekt.
Zwischen den verschiedenen Stellen.
Ja.
Ja, sehr interessanter Vorfall. Auch, dass der Pilot dann noch bedacht hat, mein Fahrwerk könnte ja gar nicht draußen sein. Hätte ja auch sagen können, ach, das war immer draußen, jetzt funktionieren zwar die Lampen nicht, aber es wird schon draußen sein. Also klingt für mich echt nach einem Fall, wo alle wirklich mitgedacht und konzentriert mitgearbeitet haben und das zu einem guten Ende gebracht haben.
Ja. Das war auch meine Wahrnehmung im Nachhinein, ja.
Gibt es noch andere kritische Vorfälle, die du erleben musstest in deiner Laufbahn?
Da gab es schon die eine oder andere Situation, weil mit 30 Jahren Berufserfahrung, das eine oder andere Flugzeug war dann auch schon mal in speziellen Situationen, und da kann man schon auf einige Erfahrungen zurückgreifen. Ja, ein vergleichbarer Fall hatte ich mal, wo ein Pilot mit einer Muni unterwegs war im Landeanflug bei uns, auch ein VFA-Flug, und der Griff zum Feldstecher, um das Flugzeug mal genau zu betrachten, ist zwar nicht Pflicht des Fluglotsen, aber in dem Fall habe ich es einfach mal intuitiv gemacht und beobachtet, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren war. Und ich habe den Piloten dann instruiert, das Durchstartmanöver auszuführen. Und beim Durchstarten habe ich den Piloten dann darauf hingewiesen, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren wäre. Und er hat dann geantwortet, ja, er sei sich dem bewusst, erkenne aber die Verfahren nicht, wie er mit diesem Situation umgehen soll. Wir haben das Flugzeug dann mal in einen Warteraum geschickt, und ich habe mir dann mal probiert, Gedanken oder Informationen reinzuholen, und habe dann gehört, dass jemand auf der Frequenz Informationen an diesen Piloten weitergibt, wie er mit dieser Situation, mit diesem technischen Problem umgehen soll. Und ich habe mich dann aus dem Sitz erhoben, nach unten geschaut und habe gesehen, dass ein Flugzeugmechaniker bei uns vor Ort mit seinem Handfunkgerät unten auf dem Platz steht. Und ich habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen, via Flughafenbehörde, und habe gesagt, ob der Mechaniker besser Bescheid weiß, wie man das Problem lösen könnte. Und er hat das bejaht. Da habe ich den Flughafen gebeten, er soll doch bitte den Mechaniker zu uns in den Turm hinauf begleiten. Und dann ist dieser Flugzeugmechaniker neben mir auf den Tisch gesessen, hat ein Handbuch, eine Muni hervorgeholt und hat dann die Checkliste mit mir zusammen an den Piloten übermittelt. Und dort konnten wir gemeinsam den Piloten unterstützen und dazu bringen, das Fahrwerk manuell auszufahren. Und auch dort, nach einer visuellen Inspektion des Fahrwerks mit einem tiefen Vorbeiflug, anschließend eine sichere Landung durchführen.
Wahnsinn, aber auch da wieder, dass du da jetzt proaktiv zum Feldstecher gegriffen hast, Go-Around angeordnet hast sozusagen, um den Piloten und das Flugzeug zu retten und ihm dann so helfen konntest, also aller Achtung, das ist wirklich toll. So wünscht man sich ja Flugsicherung. Ist ja fast schon über das normale Maß, denke ich mal, hinaus, oder? Was ein Fluglotse normalerweise leisten sollte.
Ja, natürlich, es gibt eben die Aufgaben gemäß unserem Manual, aber dann gibt es eben auch noch einen gesunden Menschenverstand oder einfach vielleicht das Bauchgefühl oder die Intuition, dass man manchmal ein bisschen mehr macht, ja.
Ja, sehr gut.
Tausende Piloten fliegen heute schon mit FLAM. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power FLAM Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten FLAM-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com.
Gibt es auch Dinge, die man mal mit nach Hause nimmt? Gibt es Sachen, die einen länger beschäftigen?
Das gibt schon Vorfälle, wie die eben geschilderten. Das sind dann schon Dinge, die einen nach einer Zeit immer noch im Kopf herumschwirren und man sich Gedanken macht, habe ich alles richtig gemacht, habe ich nichts vergessen. Das ist natürlich einfacher, das abzulegen, wenn der Vorfall glücklich abläuft. Aber leider kommt es auch in der Karriere von Fluglotsen vor, dass man Notfälle, Vorfälle oder auch Unfälle miterleben muss, die nicht gut ausgehen. Und da macht man sich halt schon auch im Nachhinein Gedanken, hätte ich was ändern können? Hätte ich eine andere Anweisung geben sollen? Hatte ich Einfluss auf den Flugverlauf? Und da kann es schon vorkommen, dass man manchmal solche Gedanken mitnimmt, ja.
Gibt es da auch Angebote für Fluglotsen? Also bei Piloten gibt es ja CISM, zum Beispiel von der Stiftung Mayday, Angebote, um besonders belastende Situationen zu bewältigen. Gibt es da Ähnliches für Fluglotsen auch?
Das gibt es auch. Wir haben firmenintern ebenfalls ein CISM-Programm. Das CISM-Programm bei uns ist eigentlich gut etabliert und weit verbreitet. Und ich war selber auch 5 Jahre lang als CISM-Peer tätig, also habe also auch die Ausbildung gemacht als CISM-Betreuer.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was CISM ist, kannst du die Abkürzung und was dahinter steckt nochmal in wenigen Sätzen erklären?
Auf jeden Fall. CISM ist die Abkürzung für Critical Incident Stress Management. Das bedeutet, dass es eben, wie von dir geschildert, vorkommen kann, dass man einen Vorfall erlebt und dass man dann kritisch betrachtet immer noch mit sich mitträgt und unter den Symptomen leidet. Und man lernt in diesem CISM-Programm mit diesen belastenden Situationen umzugehen und die zu normalisieren.
Ja, genau. Übrigens sei erwähnt, ich werde nicht von der Stiftung Mayday bezahlt, aber man kann, glaube ich, auch mal erwähnen, dass die ihre Arbeit auch zum Beispiel Luftsportvereinen zur Verfügung stellen oder auch individuellen Luftfahrern, die nicht beruflich fliegen, also im Hobbybereich unterwegs sind, wenn denen derartiges widerfahren ist. Ja. Das ist eine sehr wertvolle Arbeit, die diese Stiftung, aber auch Leute wie du dann in der Flugsicherung leisten, denke ich.
Ja. Genau.
Wie steht es um die Fehlerkultur bei der Flugsicherung? Ich vermute mal, sie wird ähnlich sein, das Stichwort Just Culture, wie auf Seiten der Piloten. Aber wie wird mit Fehlern bei der Flugsicherung umgegangen? Wie wird das Ganze gemanagt?
Just Culture ist bei uns auch ein wichtiges Thema und ich muss da ein bisschen unterscheiden zwischen der Just Culture innerhalb der Firma und Just Culture innerhalb der ganzen Aviatik. Und es ist für mich so zu erklären, oder ich empfinde es so, dass die Fehlerkultur innerhalb der Firma, innerhalb der Fluglotsengemeinschaft offen gehalten wird. Das bedeutet, wir sprechen über unsere Fehler im Sinne von Lessons Learned, dass vielleicht andere die Möglichkeit haben, von diesen Informationen, von diesen Erfahrungen zu profitieren und dadurch vielleicht selber in einer vergleichbaren Situation besser zu reagieren oder nicht denselben Fehler zu wiederholen. Wir haben die Möglichkeit, interne Rapporte auszufüllen, um diese Vorfälle zu melden. Die werden dann anonym behandelt, aber innerhalb der Firma dann auch zur Verfügung gestellt, um eben genau aus diesen Fehlern zu lernen. Das ist etwas, was zwar innerhalb der Firma gut funktioniert gegenüber den Aufsichtsbehörden, der Politik, der Justiz aber noch nicht so akzeptiert wird, weil es für sie dann so aussieht, dass man in der Flugsicherung Fehler machen kann, ohne Konsequenzen zu fürchten.
Okay. Wobei das ja eigentlich Sinn der Sache ist, denke ich, oder? Also Fehler sollten keine Konsequenzen nach sich ziehen, solange sie nicht vorsätzlich oder, ich sag mal, schwerst fahrlässig begangen wurden.
Das ist korrekt, genau. Die Wertung aber von dem, das erfolgt nicht bei uns, sondern das erfolgt dann auf anderen Ebenen. Und da haben wir aber leider auch schon die Erfahrung gemacht, dass ein Vorfall so gewertet wird, als sei es eine Störung des öffentlichen Verkehrs und dann juristisch verfolgt wurden.
Okay, das ist nicht Ziel der Sache tatsächlich, das stimme ich dir zu. Ja, interessant. Aber firmenintern, sagst du ja, wird es so gehandhabt, wie man das kennt, im Rahmen der Just Culture.
Ja.
Und es geht eigentlich darum, aus Fehlern zu lernen, damit sie nicht nochmal passieren.
Das ist korrekt, ja.
Hans, unter unseren Hörerinnen und Hörern sind ja einige mit Pilotenlizenz oder sehr viele mit Pilotenlizenz, würde ich sagen. Da habe ich nochmal ein paar Fragen an dich aus deiner Perspektive. Und zwar wollen wir am Anfang, welche typischen Missverständnisse und Kommunikationsprobleme gibt es zwischen WFA-Piloten und der Flugsicherung? Also wo siehst du sozusagen noch generelles Verbesserungspotenzial?
Ich sehe eigentlich ein großes Verbesserungspotenzial, dass man in Zweifelsfalle lieber einmal mehr nachfragen sollte. Ich habe viele Situationen erlebt, wo beide Seiten eine Annahme getroffen haben, weil etwas nicht kommuniziert wurde. Und das Ergebnis war dann auf beiden Seiten überraschend und man hätte das verhindern können, wenn man einfach mal zur Sicherheit nochmal nachgefragt hätte. Also ist mein Tipp an die ganze Fliegerei-Community, lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig.
Kann man andersrum auch aus deiner Sicht zu viel kommunizieren? Gibt es das auch, dass jemand zu viel redet, zu viel meldet? Oder sagst du eigentlich, nee, eigentlich geht das nicht. Also lieber zu viel reden, wie du gerade eben schon sagtest, als zu wenig.
Das kommt dann auf die Situation an, wie stark die Frequenz belastet ist. Und das hört man ja als Pilot selber auch mit. Also wenn an einer Situation mit sehr viel Flugverkehr die Frequenz sowieso belastet ist, dann wirklich nur auf das Nötigste reduzieren. In anderen Situationen, wo nicht viel Verkehr auf der Frequenz tätig ist, nicht viel Flugverkehr in der Luft ist und man in einer Situation ist, wo man denkt, muss ich jetzt hier in dieser Situation links oder rechts fliegen? Ich weiß es nicht, ich fliege einfach mal links. In solchen Fällen bitte lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig.
Verstehe, leuchtet ein, ja. Gibt es weitere Dinge, die man als Pilot tun kann, um der Flugsicherung das Leben leichter zu machen? Fällt dir da noch was ein? Jetzt hast du die Chance, einen Appell an die Piloten-Community zu richten.
Natürlich ist eine gute Flugvorbereitung und gute Überlegungen, was muss ich alles auf der Frequenz erwähnen, sicher elementar wichtig. Für uns als Fluglotsen ist die Kommunikation, die Voice, die Visitenkarte, das erste Auftreten des Piloten. Und wenn dann ein Pilot bei der Kontaktaufnahme schon mal professionell wirkt, dann gibt er schon mal eine gute Visitenkarte ab. Er genießt einen Vertrauensvorsprung, er genießt einen Bonus. Dadurch, dass ich als Lotse dann die Sicherheit habe, mit dem Pilot kann ich auch noch anders verfahren. Ich kann von ihm Dinge verlangen oder ich kann ihn irgendwo in eine Situation doch noch zur Landung bringen, weil ich weiß, dass er meine Anweisungen befolgt und dass er auf den Flug entsprechend gut vorbereitet ist. Ein Pilot, welcher bei der ersten Kontaktaufnahme schon mal drei Fehler macht, den werde ich einfach aus Sicherheitsgründen mal als letzten in der ganzen Sequenz anfliegen lassen, nicht um ihn zu bestrafen, einfach aus der Erfahrung heraus, dass ich mit den Piloten, welche sich gut vorbereiten und gut funken, vertrauensvoll umgehen kann.
Also wie so oft im Leben der erste Eindruck zählt. Jetzt sag noch einmal kurz diese professionelle Visitenkarte am Anfang. Wie sieht die dann aus? Also keine Fehler machen und sich wahrscheinlich vorher überlegen, was man sagt. Was gehört für dich dazu?
Also Fehler, Versprecher auf der Frequenz, die zählen nicht. Die können auch mir passieren. Das ist nicht das Problem. Aber eben kurz, prägnant, die wichtigsten Informationen korrekt übermitteln, das ist schon mal eine gute Visitenkarte, ja.
Gut, dann habe ich noch eine Frage, und zwar ist es ja immer wieder so, dass ganz viele Piloten Angst haben, unerlaubt in kontrollierte Lufträume einzufliegen, Fehler in kontrollierten Lufträumen zu machen. Und ich meine jetzt eigentlich nicht kontrollierter Luftraum, das ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Es geht eher um Kontrollzonen oder aber auch Lufträume der Kategorie Charlie oder Delta, die nicht Kontrollzonen sind. Viele fürchten Strafen. Ist diese Angst aus deiner Sicht berechtigt? Oder andersrum gefragt vielleicht, wie kannst du Leuten, die diese Befürchtungen haben, diese Befürchtungen nehmen?
Also ich finde schon mal grundsätzlich, dass Strafen drohen, wenn eben Piloten dort Fehler machen, finde ich schon mal ein Systemfehler. Das ist eben auch wieder Richtung Just Culture, dass Piloten dann aus Angst lieber keinen Funkkontakt herstellen, ist ja eigentlich genau kontraproduktiv, ist ja eigentlich genau die falsche Entwicklung. Also wäre mein Tipp, auch hier lieber einmal zu viel zu funken als einmal zu wenig. Und wenn wirklich Strafen drohen, dann verstehe ich zwar die Angst der Piloten, finde das System als Ganzes aber eigentlich eine falsche Entwicklung.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben hatten. Ne? Überall da, wo Strafen drohen, ja, ist es schlichtweg kontraproduktiv und wird vielleicht genau zum Gegenteil von dem, was man erreichen will, nämlich dass die Leute angespannt sind, Dinge meiden, Dinge vertuschen oder vielleicht extra Fehler oder ja, dass Fehler entstehen einfach aus Befürchtungen heraus.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, Hans, gibt es sonst noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, was du noch erwähnen möchtest, was du vorhin noch nicht erzählt hast? Ist da noch was?
Einfach ganz grundsätzlich möchte ich der ganzen Fliegereigemeinschaft auf den Weg geben, dass sie bitte keine Angst haben sollen, mit uns in Kontakt zu treten. Wir beißen nicht. Wir bestrafen nicht, wir sind da zu helfen. Also bitte nehmt mit uns Kontakt auf, wenn immer ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht. Dazu sind wir da.
Schönes Schlusswort. Ja, Hans, ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch. Meistens geht es ja hier darum, um Fehler, die im Cockpit passieren und die Perspektive der Piloten dabei. Umso spannender fand ich das heute mal aus der Perspektive eines Lotsen zu betrachten. Und ich muss wirklich sagen, gerade die beiden Fälle, die du da geschildert hast, also herausragende Leistung, ist wirklich, nee, ehrlich, finde ich total, habe ich großen Respekt vor, wirklich toll. Das wünscht man sich, wie gesagt, als Pilot. Und denke, das gilt nicht nur für dich, sondern auch für viele Kollegen. Ihr macht alle einen guten Job. Und ja, das kann man an der Stelle, glaube ich, einfach nochmal zusammenfassend sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf meinen nächsten Flug nach Bern.
Okay, und ich freue mich, dich dort anzutreffen.
Alles klar, Hans. Also nochmal herzlichen Dank, alles Gute und bis bald.
Danke dir, auf Wiedersehen. Mann.
Ja, das war es auch leider schon wieder für heute. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen möchtest. Auch Feedback ist natürlich jederzeit auf diesem Wege herzlich willkommen und erwünscht.